Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie man Eltern von Früh- und kranken Neugeborenen unterstützen kann, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Diplompsychologin Josephine Jahnke vom Uniklinikum Dresden. Frau Jahnke, ich freue mich, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie man Eltern von Früh- und auch kranken Neugeborenen unterstützen kann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch schon sehr.
Ja. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich Sie natürlich erstmal kurz vorstellen. Frau Jahnke, Sie sind Diplompsychologin und leiten aktuell den psychologisch-sozialmedizinischen Versorgungsbereich, sogenannte Familiennetz, am Fachbereich für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin am Uniklinikum Dresden. Sie haben an der TU Dresden Psychologie studiert, haben sich schon bereits in Ihrer Diplomarbeit damit beschäftigt, wie man Eltern-Kind-Interaktion verbessern kann und sind aktuell dabei, zu diesem Thema frühe Signale auch zu promovieren. Und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und meine Frage wie immer, was habe ich vergessen, was Ihnen noch wichtig ist?
Bisher nichts.
Okay, kurz und knapp. Um meinen Gast immer ein bisschen besser kennenzulernen, so frage ich immer nach einem besonderen Erlebnis in der beruflichen Tätigkeit, das Sie irgendwie besonders überrascht oder auch geprägt hat. Haben Sie da irgendwas, was Sie uns erzählen können?
Also bei mir ist es eigentlich gar nicht so ein einzelnes Ereignis, sondern ich habe ja den Luxus, dass ich sowohl die Familien und ihre Kinder nach Geburt bei uns stationär kennenlernen darf, aber eben auch viele Familien dann wiedersehe, wenn wir diese Zwei-Jahrestestung machen, also mit 2 Jahren die Kinder nochmal entwicklungspsychologisch uns anschauen dürfen. Und dementsprechend ja auch so diesen Verlauf sehe und wie sich die Kinder so weiterentwickeln. Und das ist für mich einfach immer wieder so ein kleines Wunder und auch sehr prägend zu sehen, weil man Eltern und Kinder schon stationär erlebt und dann nach 2 Jahren nochmal, wie gut sich selbst so ganz kleine Kinder auch entwickeln können, vor allen Dingen eben, wenn es einem gelingt, auch die Eltern gut auf einen Weg zu bringen und wenn man die dann auch in ihrer Interaktion miteinander sieht, also wenn es gelingt, Eltern zu haben, die ein gutes Bauchgefühl für ihre Kinder haben, wie sich das dann eben wirklich ganz direkt in der Entwicklung ihrer Kinder auch widerspiegelt.
Es motiviert einen dann wahrscheinlich auch häufig, am Anfang da was zu machen. Okay, bevor wir aber ins Detail gehen bezüglich der Interaktion von Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen, möchte ich erstmal darauf eingehen, wie es ist überhaupt bei Eltern von reifen Neugeborenen. Sehr erstaunlich, die machen nie einen Führerschein oder irgendwas, sondern die wissen relativ schnell, dass das Schreien jetzt von ihrem Kind heißt, Windel ist voll oder dieses Schreien bedeutet, ich habe Hunger. Da gibt es dieses Konzept der intuitiven elterlichen Kompetenz. Ja. Können Sie uns das kurz erläutern?
Die intuitive elterliche Kompetenz geht zurück auf Papuschek und Papuschek. Das ist ja eine ganz universelle und vor allen Dingen biologisch angelegte kommunikative Kompetenz. Also im Grunde etwas, womit wir schon auf die Welt kommen, weil wir eben soziale Wesen sind. Wir Menschen können nur weiterkommen, wenn wir auch uns sozial einfügen können. Und man sieht eben überall auf der Welt, dass Eltern oder generell Menschen, die mit Säuglingen in Interaktionen gehen, ganz intuitiv gleich reagieren und also sozusagen aus dem Bauch heraus. Und wir kommen, wie gesagt, sozusagen mit dieser grundlegenden Sprache, wie gehe ich mit bestimmten Signalen eines Neugeborenen um, wie reagiere ich darauf? Also wir sehen ja überall auf der Welt, nehmen die Menschen den gleichen Abstand zwischen einem Säugling und sich ein oder verändern ihre Sprachmelodie oder also dieses typische Gesicht, was man ja dann so macht, wenn man in einen Kinderwagen guckt, dass man den Mund so zu einem O fügt und die Augen ganz groß aufmacht. Also das ist eben so ein ganz grundlegendes Kommunikationsverhalten, das brauchen wir nicht lernen, damit kommen wir alle auf die Welt und das geschieht dann auch ganz unbewusst und auch ganz schnell. Und man muss eben sagen, man sieht dann, dass das Neugeborene ein Signal aussendet und der ja, dazugehörige Mensch tatsächlich im Millisekundenbereich darauf reagiert. Hm. Und genau, das ist sozusagen diese ganz grundlegende, intuitive elterliche Kompetenz.
Ich finde es immer wieder faszinierend, ne, wenn man einen erwachsenen Menschen sieht und die sehen Baby.
Ja, genau.
Dann gehen die ganz dicht ran und dann, ach, wo ist es denn, unser Kleines? Warum modifizieren die ihre Stimme so?
Weil es tatsächlich die Stimmlage ist, auf die die Kinder am besten reagieren und die die Kinder auch wahrnehmen können. Okay. Ne, genauso mit diesem Gesicht, dass wir den Mund und die Augen so groß machen, daran, dass die Kinder am Anfang ja noch sehr verschwommen sehen, aber dieses Gesichtsdreieck, ja, aus diesen zwei dunklen Punkten, die sich dann da bilden, das ist das, worauf Kinder enorm fokussieren. Viel besser als zum Beispiel, wenn wir ihnen einen bunten Ball vor die Nase halten.
Das ist ja das Spannende, gibt es ja auch schon vor der Geburt diese Untersuchung, dass man irgendwie Licht auf den Bauch der Mutter macht in diesem Dreieck, drei Punkte, Punkt, Punkt, Komma, Strich oder so. Richtig. Und die sich da daraufhin schon richtig hinbewegen. Ist das so?
Ich kenne diese Studienlage auch nur so, wie Sie es gerade beschreiben, und das zeigt ja auch, ne, dass wie sehr dieses Soziale in uns drin liegt, ne, wie sehr wir darauf scheinbar sogar im Mutterleib schon kodiert sind. Ja.
Also spannend ist ja, dass es auf beiden Seiten so ist. Also das Kind richtet sich danach, aber wir auch ohne Kinder, wenn man denn die Tanten, Onkel sieht oder so, die auf die Kinder einsprechen, ohne dass sie selber Kinder haben, reagieren ja auch so. Ne?
Genau, und selbst andere Kinder. Ne? Also das daran sieht man, damit kommen wir wirklich, das ist so eine grundlegende Sprache überall auf der Welt, damit kommen wir auf die Welt. Ja? Wir werden damit geboren. Das liegt als Code in uns drin.
Okay. Ja. Und warum reicht es jetzt nicht, diese intuitive elterliche Kompetenz, wenn das Kind zu früh geboren wurde?
Man könnte eher sagen, dass diese intuitive elterliche Kompetenz gar nicht erst greift, weil die Signale, die die Säuglinge, wenn sie eben krank sind oder zu früh geboren sind, ne, also genau diese Signale, auf die wir scheinbar so biologisch kodiert sind, und wo wir genau wissen, so ganz automatisch Reaktionen auch ausgelöst werden, die werden eben von frühgeborenen, kranken Neugeborenen zum Teil gar nicht gesendet. Ja? Und dementsprechend kann die Antwort bei uns gar nicht abgerufen werden oder bei Eltern von Frühgeborenen nicht abgerufen werden, weil das Signal, das für diese Antwort benötigt wird, gar nicht gesendet wird. Ja? Und genau. Und in den Fällen von kranken Neugeborenen oder Frühgeborenen sind die Signale teilweise anders als bei einem gesunden Reifgeborenen. Die fehlen zum Teil auch ganz. Oder wenn sie gesendet werden, werden sie nur in einer sehr kurzen Zeit gesendet und sind zum Teil auch nur sehr schwach ausgeprägt. Und die Eltern als Empfänger sehen sich dem sozusagen einem sehr unverlässlichen Signalgeber gegenüber, könnte man sagen. Oder wenn man es anders ausdrücken will, Eltern und Kind sprechen in dem Moment wie unterschiedliche Sprachen, ne? Und beide werden sich sehr bemühen, aber es wird immer zu Missverständnissen kommen. Und deswegen kann diese intuitive elterliche Kompetenz gar nicht richtig ausgelöst werden.
Das heißt also sozusagen, ist ein Problem von beiden Seiten. Also die Eltern würden schon reagieren, wären aber nicht motiviert dazu, so drauf zu reagieren, weil die eben nicht dieses niedliche Kind vor sich sehen, auf was die eigentlich reagieren wollen, sondern so ein Winzling.
Ja, richtig. Also da kommt ganz vieles zusammen. Wir sehen das ja auch in der Forschung, dass dass die Eltern gerade bei Frühgeburt das Kind auch als fremd wahrnehmen, ja, gar nicht so sehr zugehörig, weil es zum Beispiel auch in einer Phase der Schwangerschaft geboren wird, wo sich die Eltern damit gar nicht so auseinandergesetzt haben. Dann, was Sie auch angesprochen haben, es sieht anders aus, ne? Also dieses typische Kindchenschema, was bei uns was auslöst, das ist dort nicht vorhanden. Also wir haben auch Eltern gehabt, das heißt nicht, dass die ihre Kinder nicht lieben, aber die sagen, oh, es erinnert mich eher an einen Alien oder es sieht aus wie ein kleiner Frosch. Ja, es ist jetzt nichts, wo man sagt, wie Sie auch gesagt haben, oh, wie süß. Und da will ich sofort unbedingt hin. Ja, das wird gar nicht erst ausgelöst.
Und was ergibt sich jetzt daraus? Jetzt kann man ja sagen, na gut, die reagieren, haben eine andere Stimme oder so. Was ergibt sich da längerfristig oder kurzfristig erstmal daraus?
Ja, na, kurzfristig ergibt sich erstmal daraus, dass im Grunde ein Teufelskreis entsteht. Ne? Also sie verstehen die Kinder oder die Eltern verstehen die Signale des Kindes nicht, selbst wenn, oder sie nehmen sie gar nicht erst wahr. Das heißt, sie reagieren inadäquat auf ihr Kind, indem sie zum Beispiel gar nicht reagieren, weil sie kein Signal gesehen haben oder verzögert. Oder eben ja, genau, weil sie es nicht verstehen, vielleicht auch falsch, also auf unterschiedliche Weise inadäquat reagieren, was ja dann wiederum negatives Feedback für das Kind ist. Das Kind sendet ja im Grunde auch nur Signale, weil es beispielsweise gerne eine Koregulation, also Hilfe von außen hätte. Wenn ich die dann aber nicht bekomme als Kind, merke ich ja auch nur, wie mein Stress weiter verstärkt wird. Hm. Und dann zeige ich nur noch mehr Stresssignale, was wiederum ein negatives Feedback für die Eltern ist. Und dadurch eigentlich beide nur immer wieder erleben, dass sie füreinander keine verlässlichen Kommunikationspartner sind. Und dass bei beiden, also die Kinder werden irgendwann dann möglicherweise aufhören zu kommunizieren. Und wir sehen auch bei, wenn man Eltern von Frühgeborenen sich länger anschaut, dass die tatsächlich zum Beispiel mit 4 Monate alten Kindern weniger in selbstständigen Interaktionen gehen, als das Eltern von Reifgeborenen tun. Und das ist natürlich etwas, was dann schwierig wird, wenn wir eigentlich ja möchten, dass zwischen Eltern und Kind sich eine gesunde Bindung entwickelt. Die kann sich aber nur entwickeln, wenn wir eine gut funktionierende Interaktion zwischen den beiden sehen. Und wir wissen, dass unsichere Bindungsmuster zu weniger Koregulation führen und so im Grunde die neurologische Entwicklung zusätzlich zur Unreife, die die Frühgeburt ja eh schon mit sich bringt, noch weiter gestört werden kann. Na, und dann, dann sehen wir eben, dass sozusagen auch das größte Unterstützungsnetz, was die Kinder für ihre weitere Entwicklung haben können, nämlich ein verstehendes, adäquat agierendes soziales Umfeld, das fällt im schlimmsten Fall weg oder ist vielleicht auch nicht ausreichend ausgebildet, um die Entwicklungsprobleme, die die Frühgeburt an sich ja schon mit sich bringt, ne, die somatischen Folgen der Frühgeburt, um die dann auszugleichen. Ja, das heißt, dass bereits bestehende Anfälligkeiten für Entwicklungsverzögerungen vielleicht sogar noch verstärkt werden, statt sie zu unterstützen und sie zu fördern, genau.
Muss man wahrscheinlich auch im Hinterkopf halten, dass ja Lernen eigentlich immer Signal aussenden und darauf eine Reaktion bekommen ist. Ne? Das ist ja eigentlich das Lernprozess.
Das ist Lernprozess, richtig. Genau, und ich, da sind wir wieder bei der Grundlage, der grundlegendsten Grundlage der Biologie. Wir gucken uns immer ganz genau an, ganz unterbewusst, wo stecken wir unsere Energie hin. Mhm. Wenn ich Signale aussende, auf die ich niemals eine Reaktion kriege, werde ich das irgendwann sein lassen.
So ein Beispiel, also wie die Kinder, also sozusagen, was die für Signale aussenden und auf was für Reaktionen die warten.
Also bei Frühgeborenen, was wir am allertypischsten immer, weil man das sehr gut sehen kann, ist die sogenannte Sternchenhand. Das ist so, wenn sie wirklich die Hand richtig doll ausstrecken, richtig von sich weg und auch die Finger sehr überspreizt sind. Wir sagen dann immer, na, man hat das Gefühl, die Finger gehen schon gar nicht mehr weiter auseinander. Da sagen wir, sagt man Sternchenhand dazu. Mhm. Das ist ein sehr gut sichtbares und ganz typisches Signal für Stopp. Also eigentlich zeigt es, jetzt wird es mir gerade zu viel und ich bräuchte Hilfe von außen. Das kann ja viel Unterschiedliches sein, ne? Lärm oder auch da wieder tatsächlich einfach nur die volle Windel. Oder ja, vielleicht war das Drehen jetzt, weil ich gewickelt werden muss, zu viel. Das kann ja unterschiedliches sein, genau, aber das ist so ein ganz typisches Stoppsignal beispielsweise. Dieses oder wenn man
klassische Symbol wie Give me 5, ne? Wenn man dann nicht richtig darauf reagiert.
Und das ist tatsächlich das, was halt, da merkt man dann, dass wir darauf überhaupt nicht kodiert sind. Ne? Also wenn das Leute sehen ohne das Fachwissen, ich habe da schon das Unterschiedlichste erlebt, die meisten nehmen das als niedlich wahr. Die das erste Mal sehen und nicht wissen, was es bedeutet, sagen, oh, wie schön, der winkt mir zu. Ja, und es ist ja aber eigentlich das absolute Signal für, nee, stopp, mir wird gerade alles zu viel und ich brauche jetzt genau dich, um mich zu schützen und mir zu helfen, wieder zu mir selbst zu finden.
Okay, gut. Wenn man jetzt weiß, dass sozusagen die Frühgeborenen noch nicht die Signale aussenden, die Erwachsenen verstehen und die Erwachsenen nicht verstehen, was die für Signale aussenden und dadurch eigentlich die Bindung beeinträchtigt wird, die langfristige Bindungsaufbau und das Lernen beeinträchtigt wird. Ist das jetzt eine Situation, die man einfach so hinnehmen muss oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, da auch was zu machen?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, und nicht nur wir, im Grunde ist es ja Expertenwissen. Und warum nicht das Expertenwissen auch an die Eltern weitergeben? Also man kann da einiges tun. Man kann ja im Grunde einen Sprachkurs entwickeln. Ja, also wir sollten den Eltern zunächst auch das Handwerkszeug mitgeben, um ihre Kinder verstehen zu lernen. Also da gab es mehrere Arbeitsgruppen und wir ja auch die Interventionen geschaffen haben, um die Eltern zu schulen, diese Signale wahrzunehmen, zu wissen, was das bedeutet, also sie zu interpretieren und sie auf dem Weg zu führen, was jeweils dann auch adäquate und feinfühlige Reaktionen auf diese Signale sind. Und das ist gut möglich. Das ist machbar.
Ich finde dieses Beispiel dieses Anschauliche mit dem Sprachkurs ganz gut. Aber es ist ja sozusagen, die Eltern verstehen ihre Kinder, ist ja sozusagen nur das Verstehen der Sprache. Werden die auch trainiert, die Sprache zu sprechen? Also reagieren die anders denn, oder?
Im Idealfall tun sie das, ja. Also da sprechen sie was an, was ganz entscheidend ist. Ich denke, man sollte es halt auch nicht bei dem Theoretischen belassen, ne? Sondern, und das ist ja eigentlich auch das, was uns die WHO und GBA und so weiter, also was uns ja eigentlich auch vorgegeben wird, zu sagen, okay, wir brauchen die Eltern am Kind, wir brauchen eine familienzentrierte Versorgung, und das heißt, die Eltern so früh wie möglich an ihr Kind zu bringen. Und das ist das eine, ihnen theoretisch viel mitzugeben. Na, was sind die Signale? Wie kann ich darauf reagieren? Beispielsweise. Aber sie das eben auch dann machen zu lassen. Ja, also so früh wie möglich an ihre Kinder zu holen und das Gelernte auch umzusetzen und sie dabei zu begleiten. Das ist das ja eigentliche Lernen. Ja, nur wenn ich es dann auch umsetze, kann ich mich ja dann auch wieder kompetenter fühlen.
Also ist es nicht nur unbedingt die Eltern ans Kind bringen, sondern auch dieses im Englischen Empowerment, also denen die selbst Gift geben oder so. Ja. Und ist da nochmal ein Unterschied? Also sozusagen, weil häufig heißt es ja so, ja, die Eltern sollen beim Kind sein und wir sollen es denen ermöglichen, dass die beim Kind sind. Reicht es aus?
Ich denke, das ist der erste Schritt. Aber ich denke, dass es auch so spezifisches Wissen ist, dass es nicht ausreicht. Es sind einfach andere Signale. Frühchen verhalten sich anders, als das Reifgeborene tun, und wo sie nur daneben zu setzen, in Anführungsstrichen nur daneben zu setzen, fände ich auch verpasste Chancen. Warum diese Zeit nicht nutzen? Gerne natürlich auch, klar, im Idealfall im Tagesgeschehen parallel an ihrem Kind zu zeigen, was machen wir, warum machen wir bestimmte Dinge so und so, ihnen das Expertenwissen mitzugeben. Aber das wissen wir auch, glaube ich, alle, dass das so in normalen Praxis eben nicht immer umsetzbar ist. Und wenn man es dann schafft, wirklich Interventionen zu schaffen, die evidenzbasiert sind, die wir evaluiert haben, wo wir wissen, das funktioniert, damit geben wir ihnen Expertenwissen gesichert weiter und es dann aber gleichzeitig auch schaffen, dass sie es auch umsetzen können, dann haben wir, glaube ich, den Goldstandard gesetzt.
Wie kann man das jetzt so sich praktisch vorstellen? Oder das ist ja immer so diese Theorie, ich kann die unterrichten, das ist ganz gut, aber wie kann ich es, Sie hatten es schon darauf hingewiesen, der Alltag auf der Station ist ja doch ein bisschen schwieriger, arbeitsintensiv. Was sind so 2, 3 Tipps, wie man das wirklich in die Praxis überführen kann?
Ich denke, dass es immer Möglichkeiten geben sollte, selbst bei den Allerkleinsten, auch beispielsweise pflegerische Maßnahmen an die Eltern zurückzugeben, sei das, ne, bei den Allerkleinsten, bei uns ist es zum Beispiel die Mundpflege. Und je weiter sie kommen, ist es dann eben doch auch mal schon mal ein Waschen, ein Wickeln, später eben das Baden der Kinder, so früh wie möglich die Eltern dort auch ans Kind zu lassen und sie dabei zu begleiten. Und dort eben auch gut zu, ich denke auch, selbst Kliniken, die vielleicht jetzt auch sich das nicht einrichten können, Elternkurse zu geben, dann dort aber eben auch die Pflege zu befähigen, dass die dieses Fachpersonal den Eltern eben auch gut mitgeben kann, was mache ich hier gerade, was machen sie gerade. Das machen sie auch gut, ne? Aber auch zu verstehen, warum drehen wir denn Kinder in der Versorgung eher, als sie anzugeben. Ja, also auch in solchen kleinen alltäglichen Sequenzen kann ich ja hier mitgeben.
Okay. Eine Methode, die jetzt in Dresden sehr häufig angewendet wird, ist ja das Videofeedback. Da bin ich immer wieder fasziniert. Und ich hatte am Anfang eine ganz, ganz falsche Vorstellung davon, als es eingeführt wurde, wo ich dachte, jetzt kontrollieren wir irgendwie, was die Eltern machen und sagen denen, da, das habt ihr gut gemacht, das habt ihr schlecht gemacht, aber so ist es ja überhaupt nicht.
Nee. Sondern wir wollen ja unser Ansatz ist es ja, die Eltern zu unterstützen, sich auch kompetent zu fühlen, weil ich kann auch Wissen, das ich theoretisch habe, nur gut umsetzen, wenn ich mich auch kompetent genug darin fühle, es einzusetzen. Und uns war es wichtig, in unserem Konzept zu sagen, wir holen die Eltern so früh wie möglich ans Kind. Das Baden ist deswegen auch etwas, was möglichst nur die Eltern mit ihrem Kind machen. Und bei uns ist das dann so aufgeteilt, dass sie tatsächlich im Normalfall drei Badeanleitungen bekommen. Da ist jeweils auch von unserer Pflege jemand mit dabei. Das heißt, es wird nebenbei begleitet, ist immer jemand da, wenn sie Fragen haben. Beim allerersten Mal wird auch an der Puppe ein bisschen was gezeigt, aber dann sind die Eltern sofort auch wirklich an ihrem Kind. Und unsere Pflege steht daneben und unterstützt. Und beim dritten Mal.
Das ist ganz wichtig, nochmal hier zu sagen, dass sozusagen nicht die Pflege das Kind in der Hand hat, sondern die Eltern haben das Kind an der Hand und baden das Kind. Genau. Und die Pflege steht nur daneben. Das ist, glaube ich, nicht überall Standard. Ja?
Nee, genau. Manche Häuser machen es auch so, dass sie sagen, wir baden einmal vor, die Eltern gucken zu und dann beim nächsten Mal sind die Eltern. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, sie gleich an ihr Kind zu holen. Und so machen wir es. Genau, und die Pflege ist unterstützend aber immer mit dabei. Genau, und vermittelt aber dort sozusagen ja auch im Geschehen Expertenwissen zu sagen, oh, schauen Sie mal, jetzt sind die Augen offen. Na, das zeigt, dass sie gerade mit Ihnen in Interaktionen gehen kann. Und schauen Sie mal, ne, die Augen schauen richtig, wenn Sie mit ihm oder ihr reden, wo Sie so sind. Also das klingt jetzt so, aber sozusagen nebenbei mitgegeben. Das bleibt hängen, weil ich es ja sofort umsetze und bei meinem Kind die Rückmeldung auch sehe. Und genau, und beim dritten Mal wird es aufgenommen. Da haben wir fest installierte Kameras, wo sozusagen die Eltern, je nachdem wer das dann macht, Mutter oder Vater, und das Kind wirklich die komplette Badeanleitung vom Ausziehen übers Wiegen, übers Baden, Abtrocknen, Hautpflege wieder anziehen, komplett gefilmt werden und wir hinterher dann Szenen raussuchen, wo wir sagen, da ist es besonders gut gelungen. Ja? Weil wir eben sagen, sie sind bei uns Wochen, Monate und sie haben häufig eher das Gefühl, ich mache was falsch oder ich kann noch nicht so viel tun und wir wollen aber dann diese Videosequenzen ganz gemeinsam mit den Eltern betrachten. Also es ist jetzt auch vielleicht nicht immer dieses Feedback, ne, hier ist es gut und hier könnte man noch was besser machen, sondern es ist ein gemeinsames Erleben. Wir dürfen mit den Eltern zusammen etwas betrachten. Es ist ein gemeinsames Entdecken und wir nutzen diese Videos, um ganz positiv hervorzuheben, was diese Eltern mit ihren Kindern eben schon ganz toll schaffen. Und das finden wir in allen Videos. Wir finden immer irgendetwas, wo es wirklich gut gelingt. Und das hervorzuheben, ist für die Eltern ganz entscheidend, einfach auch um ihre Selbstwirksamkeit zu stärken und zu merken, doch, auch ich kann was in diesem großen medizinischen Umfeld. Auch ich kann was für mein Kind tun und ich tue das gut und wir schaffen das als Paar gut.
Ja, ich finde das immer wieder faszinierend, also dass die Eltern es ja selber sehen, man muss dir nichts sagen, sondern die sehen das hier, hier war ich ja richtig gut. Genau. Und da hat es genau auf mich reagiert und so. Genau, und diese Selbstwirksamkeit.
Ja, also diese Worte oder anders, die Bilder sprechen immer mehr als 1000 Worte. Das ist auch wirklich manchmal gar nicht viel, außer zu sagen, und wie fühlen Sie sich jetzt oder was haben Sie erlebt? Und gesagt, oh doch, eigentlich machen wir das schon ganz gut. Und dann steht man da und sagt, eigentlich, nein, ich mache das toll. Genau.
Ja, genau. Ja, das ist ja ein schönes Feedback. Jetzt haben Sie ja verschiedene Sachen angesprochen, die man machen kann und die eigentlich auch sinnvoll sind, um sozusagen die Eltern in dieser schwierigen Situation, in dieser Anfangsphase zu unterstützen. Die erste Frage, die an der Stelle häufig kommt bei Vorträgen oder so, ist ja immer die Frage nach der Finanzierung. Ich möchte an der Stelle gar nicht diskutieren, wie man es finanzieren kann, aber was sind Ihre Argumente dafür, dass man es finanzieren sollte?
Dass es eine langfristige Investition in die Funktion der Familie ist und dass sämtliche Forschung zeigt, ob nun bei einem gesunden Neugeborenen, aber eben ganz besonders auch bei den doch anfälligeren Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen, der Schutzfaktor schlechthin für eine gesunde Entwicklung und auch dafür, dass ich als Erwachsene gesund bin und auch, ja, so muss man es auch sagen, auch der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, der Schutzfaktor schlechthin ist die sichere Bindung. Und wenn wir diese kritische Zeit in der Klinik ganz am Anfang auch zwischen Eltern und Kind nicht nutzen, dann müssen wir nur umso mehr später reinstecken, sei es an Therapien zwischen Eltern und Kind, am Kind allein, an Hilfestellungen möglicherweise auch in der Schule. Also das verschiebt sich einfach nur nach hinten und wird eigentlich eher kostenintensiver, als wenn wir es schaffen, das schon ganz am Anfang gut mit zu unterstützen und die dort auf einen guten Weg vorzubereiten.
Ich glaube, wenn wir so manches Medikament hätten, was diesen großen Benefit bringen würde, würden wir Tausende von Euros dafür bezahlen, weil da eine Firma dahinter steht, die das dann auch vermarktet und dann entsprechend promotet. Ich glaube auch, dass diese Wirkung riesengroß ist und langfristig sich auszahlt. Naja, wir kämpfen weiter dafür. Aber ein anderer Ansatz, noch ein Beispiel, was sehr hilfreich ist, um die Selbstwirksamkeit von Eltern zu stärken, ist ja so ein vorstrukturiertes Tagebuch. Können Sie das mal kurz erläutern, warum das so wirksam ist?
Genau, also vorstrukturiert in dem Sinne, als dass wir Ideen mitgeben, was man aufschreiben kann, ne? So kleine Meilensteine zum Beispiel auch zu feiern, zu sagen, heute habe ich das erste Mal selber gefüttert, heute haben wir vielleicht auch die 1000-Gramm-Marke geknackt oder was auch immer es war. Und das Tagebuch im Grunde, ähnlich wie das Videogespräch, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, gibt den Eltern Möglichkeit zu visualisieren, was sie eben doch schon schaffen, ja, was möglich ist. Ich habe heute so und so viele Stunden gekuschelt. Ich habe heute das und das mit meinem Kind erlebt. Und es einmal niederzuschreiben, heißt es zu visualisieren. Und das ist eine positive Bestärkung für die Eltern, zu sehen, dass es ja auch eine Entwicklung gibt. Ne, nochmal zurückzublättern und zu sehen, dort sind wir mal gestartet und nach 2 Wochen oder nach einem Monat sind wir schon hier gelandet. Also sie dort auf dem Weg zu begleiten und ihnen zu helfen, daraus auch das Positive herauszuziehen.
Deswegen haben wir ja dieses Tagebuch als in analoger Form schon, ich glaube, seit mehr als 15 Jahren in Dresden, was wir den Eltern anbieten. Und die Nachfrage war ja ziemlich groß gewesen, ob man es nicht woanders auch haben kann. Ja. Und da stellte sich immer wieder die Frage der Finanzierung. Ist ja teuer, das zu drucken und so weiter. Und an der Stelle kam die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene ins Spiel und hat sich gesagt, okay, wir haben eine neue Elterngeneration. Wir machen das Ganze digital. Ja. Und da ist die Neo Diary App entstanden, das digitale Tagebuch. Und bei der Entwicklung dieses digitalen Form des Tagebuchs kam Eltern auf die Idee, dass man eventuell auch die Erfahrungen mit dem Tagebuch mit Verwandten, Bekannten, Partner teilen kann. Und damit nicht nur dieses Tagebuch für sich hat, sondern auch mit anderen Familienangehörigen besser interagieren kann. Warum ist das ein Vorteil?
Ich denke, es ist ein Vorteil, weil einerseits Familien heute anders verteilt sind, als es vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Wir haben Eltern sowohl bei uns von überall her und ich brauche vielleicht jetzt so als Erstmutter oder vielleicht auch, ne, mit meinem kleinen Kind, ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass meine eigene Mutter näher dran wäre, ist selbst aber noch berufstätig und vielleicht ganz am anderen Ecke von Deutschland. Ja, also wir wissen einfach, Familien sind heute weiter verteilt. Das heißt, überhaupt Kontakt zu halten, ist schon schwieriger manchmal. Dazu kommt natürlich auch die Besuchsregelung auf Neonatologien und Intensivstationen. Es ist nun mal nicht möglich, dass da jederzeit 6 Personen an jedem Kind sind. Und so kann ich über diese App mal die Idee, und so wird es auch genutzt tatsächlich, die anderen teilhaben lassen. Was haben wir denn schon geschafft? Und ich denke, dass es auch zu einem Enkelkind, zu dem ich doch so räumlich getrennt bin, nochmal ein anderes Tor öffnet, an dem teilhaben zu können und dort auch Entwicklung sehen und auf gewisse Weise miterleben zu können, die ich ja sonst nicht hätte. Ja. Und ich denke, deswegen ist es ganz wichtig, auch vielleicht für später. Wir wissen, dass unsere Eltern von Frühgeborenen natürlich manchmal noch mal ein bisschen anders reagieren, wenn das Kind dann zu Hause ist und die erste Infektsaison startet, die dann sehr besorgt sind, dass es sich möglichst nicht ansteckt. Und wenn ich aber sowas vielleicht doch noch während der Klinikzeit mehr teilhaben konnte, mehr miterleben konnte, möglicherweise dann auch mehr Verständnis habe, dass Eltern dann etwas anders reagieren, als man es vielleicht erwartet hat. Und es ist ja auch zeitlich losgelöster. Ja, es ist nicht auf, wir brauchen jetzt einen Telefontermin und ich stelle dann mal meine Handykamera aufs Kind. Und aber jetzt habe ich gerade keine gute Internetverbindung oder du hast sie nicht oder jetzt erreichst du mich gerade nicht, sondern sie können ja Ort und Zeit unabhängig selber immer wieder auf so etwas zugreifen. Das fand ich eine ganz tolle Idee.
Ja, das wird auch gut angenommen, habe ich den Eindruck. Wir hatten am Anfang schon kurz darüber gesprochen, über diese Signale, die man lernen kann als Eltern von Frühgeborenen. Und ich hatte in der Anmoderation schon gesagt, dass das ihr Thema der Diplomarbeit und auch Promotionsarbeit später war, das sozusagen in ein praktisches Unterricht zu überführen. Ja. Können Sie uns da kurz mal mitnehmen, wie das aussah?
Genau, also zu meiner Diplomarbeitszeit war es noch so, dass wir das wirklich im Face-to-Face-Kontakt, wie man so schön sagt, gemacht haben. Also wir hatten unseren Elternkursraum bei uns in der Klinik. Ich habe mit den Eltern zusammen eine Badesituation angeschaut, habe immer wieder mal gestoppt und mit den Eltern zusammengearbeitet, was sehen wir jetzt eben für Signale und was will das Kind uns damit sagen und wie könnte ich als Eltern darauf reagieren. Das war sozusagen die Grundform des Kurses. Und daraus ergab sich dann aber eine Weiterentwicklung, ähnlich eben wie bei dem Neo Diary, dass wir auch immer wieder gehört haben, Mensch, es wäre ja toll, wenn wir sowas auch anbieten könnten, weil das solche Grundlagen sind. Aber es ist einfach sehr zeit- und personalintensiv. Das ist nicht überall umsetzbar. Und dann haben wir dort ähnlich eben wie bei der Neo Diary App uns daran gesetzt, das in ein Online-Format umzubauen.
Und es war ja nicht nur einfach nur ins Online übersetzt, sondern Sie haben da auch Pädagogen mit ans Boot geholt und Medienexperten.
Richtig. Ich hatte das Glück, dass wir hier an der TU Dresden in der pädagogischen Psychologie mit Frau Professor Narzis natürlich eine Expertin haben, die sich dort aus der pädagogischen Psychologie her ganz viel schon damit beschäftigt hat, wie müssen solche Online-Kursangebote aussehen, wie müssen dort Feedbackschleifen sein, dass das A gut angenommen wird, aber auch die Inhalte, die man vermitteln möchte, gut ankommen. Und dann hatten wir auch das Glück, dass wir zusammen mit Frau Professor Fleck von der Hochschule Mittweida auch eine Mediendidaktikerin mit im Boot hatten, die uns eben auch mit an die Hand genommen hat und uns so ganz tolle Tipps gegeben hat, Wie müssen auch diese Videos aufgebaut sein, dass der Spannungsbogen bleibt? Das kann man technisch umsetzen, dass derjenige auch dieses dranbleibt und den Kurs mit beendet. Wie muss sowas aufgebaut werden? Also dort hatten wir große, große Unterstützung, ja.
Jetzt war der Kurs ursprünglich nur für so Eltern in Dresden als online verfügbar gewesen. Ja. Und im Rahmen der Neo Diary App hat man überlegt, das kann man ja auch weitergestalten wie eine eigene App. Und da ist es durch die Unterstützung der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene und durch das Kurt-Goldstein-Institut gelungen, diese App zu programmieren. Mhm. Die wird im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie Pädiatrische Intensivmedizin in Lübeck das erste Mal vorgestellt. Aber Sie können uns sicherlich schon einen kleinen Einblick geben. Was habe ich da zu erwarten?
Genau, wir haben im Grunde ein Programm entwickelt, welches die Eltern dann, wie Sie es gesagt haben, damit unterstützt, mehr über die Signale des Kindes zu lernen, auch was zu den Schlaf-Wach-Zuständen und wie man miteinander in Interaktion treten kann. Und dabei haben wir im Grunde so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus eine Krankenschwester, die die Eltern in dem Programm mit an die Hand nimmt und als Moderatorin, als erzählende Person die Eltern durch diese Themengebiete begleitet. Und in jedem dieser Thementeile lernen dann die Teilnehmer des Programms eine Familie kennen, welche ebenfalls ein Frühgeborenes entbunden hat, und begleiten diese dann auch durch unterschiedliche Stadien auf der Reise durch die Neonatologie. Also wir beginnen beim Besuch am Inkubator über weitere Besuche bis hin auch zu so einer Badeanleitung. Da beziehen wir uns so ein bisschen auf das Modelllernen nach Bandura. Und diese Sequenzen werden begleitet von so kleinen Fallstricken in den Geschichten. Also jedes dieser Elternteile, das wir dort kennenlernen dürfen, in diesen Geschichten stößt irgendwann an einen Punkt, wo sie auf ihr Kind auf die eine oder andere Weise reagieren müssen. Und diese Momente haben wir jeweils als Lernaufgaben gestaltet. Also wir geben eine gewisse Vorauswahl an Handlungsalternativen vor und die Teilnehmenden dürfen sich dann entscheiden, was sie in ihrer Situation mit ihrem Kind getan hätten. Und da ist es ganz wichtig, das ist auch so eine Neuerung, an die wir uns so rangepirscht haben, keine der Angaben ist falsch. Also das war uns ganz wichtig, auch hier die Selbstwirksamkeit der Eltern zu erhalten. Und dann gibt es auch wirklich jedes Mal ein kleines Fazit, wo das nochmal als Geschichte zusammengefasst wird. Und wir sehen dann als Auflösung auch, wie die Eltern im Video sich entschieden haben. Also als so stellvertretendes Erfahrungserleben. Und zusätzlich gibt es in jedem Kapitel noch kleinere vertiefende Videosequenzen, in welchem jeweils ganz explizit auf ganz bestimmte Entwicklungssignale eingegangen wird. Eben beispielsweise dieses Signal, was wir vorhin schon besprochen hatten, die gespreizte Hand oder Hand aufs Gesicht, wo wir auch dort unterschiedliche Frühgeborene gefilmt haben, also auch schon in unterschiedlichem Alter und Entwicklung das zusammengeschnitten haben und sozusagen aus dem Off jemand erklärt, was bedeutet dieses Signal, was bedeutet es, wenn das Kind das die Hand im Gesicht hat oder diese gespreizte Hand zeigt.
Genau. Hört sich spannend an. Also ein bisschen warten muss man noch bis zur Jahrestagung der GNPI, aber dann wird der Link dazu auch auf unserer Homepage zu finden sein. In den Shownotes haben wir den Hinweis jetzt für die Neo Diary App. Die kann man da schon jetzt nutzen und auch an die Eltern weitergeben. Frau Janke, haben Sie noch einen Literaturtipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
Habe ich. Ja. wir durften ja beide, Professor Rüdiger, Sie und ich, zusammen mit dem Dr. Reichert in der Monatszeitschrift Kinderheilkunde einen Artikel, der das eigentlich ganz gut zusammenfasst, finde ich, veröffentlichen letztes Jahr, nämlich Entwicklung der neonatalen und frühkindlichen Bindung, fördernde und stärkende Faktoren, den könnte ich da, glaube ich, ganz gut, guten Gewissens weiterempfehlen.
Perfekt, auch der Link ist in den Shownotes zu finden. Frau Janke, wir haben eine Dreiviertelstunde uns intensiv über die Eltern von Frühgeborenen ausgetauscht. Irgendwann fangen die ja mal an zu studieren, die Frühgeborenen, kranken Neugeborenen oder Deswegen jetzt meine Frage, wenn Sie nochmal frisch vom Studium starten würden, was würden Sie oder andersrum, was geben Sie den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören, mit, was sozusagen, was man so für seine berufliche Karriere mitnehmen sollte, frisch nach dem Studium?
Immer offenen Auges gehen. Ich bin hier gelandet, wo ich bin und wo ich auch jederzeit wieder hin möchte. Selbst wenn ich jetzt Berufsempfänger werde. Auch das habe ich, indem ich in einem Seminar war und dann gedacht habe, Mensch, das klingt alles spannend, ich mache da mal ein Praktikum. Also Augen offen halten und einfach mal auch in Dinge reinschnuppern, die vielleicht noch gar nicht so bekannt sind, aber einem ja auch die Möglichkeit geben, noch mitentwickeln zu können und mit begleiten zu können und dabei immer auch im Austausch zu bleiben, Netzwerke schaffen. Ich wäre nicht die in der Arbeit, die ich tue, wenn ich nicht ein so hervorragendes, multiprofessionelles Team hätte. Mhm. Und auch mit anderen, die meine Arbeit tun, aber vielleicht woanders in stetigem Austausch bliebe, um Erfahrungen zu teilen. Ja, was haben andere denn vielleicht auch schon erfolgreich umgesetzt und wie können wir diese Ideen bei uns umsetzen und wie kann ich das aber auch evaluieren, um nachzuweisen, dass es tatsächlich das bringt, was wir uns vorgenommen haben. Ich denke, das wäre das, was ich allen wünschen würde, die frisch anfangen.
Super, das kann ich nur unterstützen. Ich habe auch mal so viel gelernt von Psychologen über dieses ganze Feld. Das ist einfach eine Bereicherung und dieses Multiprofessionelle ist schon toll. Frau Janke, das habe ich jetzt auch wieder einiges gelernt. Vielen Dank für den tollen Austausch.
Sehr gern.
Und vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Stärkung der elterlichen Kompetenz mit Diplompsychologin Josephine Janke aus Dresden. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.